Corso. Kunst und Pop. Der Podcast mit Kolja Unger und
Christoph Petersen.
Und wir sprechen über den Film Hagen und die wahre Bedeutung der Nibelungen.
Sie ist eine Tochter der Götter. Eine Valkyre. Ein altes Wesen. Wie die Alben, die Drachen, die Nornen.
Wenn der Antagonist aus dem Nibelungenlied zur zentralen Figur wird, dann verschiebt sich nicht nur der Fokus in dieser Geschichte, sie ist auch der Versuch einer Neuinterpretation. Mit Hagen im Tal der Nibelungen haben die Filmemacher Cyril Boss und Philipp Stennert den Roman Hagen von Tronje von Fantasy-Autor und Vielschreiber Wolfgang Kohlbein verfilmt. In dem taucht Siegfried als selbstverliebter Rüpel im schnittigen Mad Max-Outfit auf und fordert zunächst König Gunther heraus.
Gestern war Sturm, heute scheint die Sonne und ich will gegen dich kämpfen. Und wer bist du?
Nur ein Diener.
Wenn der Fokus von Siegfried, dem klassischen teutonischen Helden, auf Hagen, den listigen Vasallen, wechselt, dann, so unser Filmkritiker Jörg Albrecht, findet eine Perspektivverschiebung statt. Herr Petersen, Sie haben zum 100. Jubiläum von Fritz Langs Nibelungenverfilmung eine Ringvorlesung an der Uni München veranstaltet und sich in dem Zusammenhang auch mit dem neuen Hagen-Film beschäftigt. Was ist das denn für ein Perspektivwechsel, der uns da geboten wird?
Ich konnte mit den beiden Drehbuchautoren und Regisseuren Cyril Boss und Philipp Stennert also ein Podiumsgespräch führen. Den Film selbst kenne ich also nicht, aber ein bisschen die Gedanken, die die beiden sich bei diesem Film gemacht haben, für diesen Film gemacht haben. Der Perspektivwechsel gegenüber dem Nibelungenlied besteht darin, dass die Auseinandersetzung von Hagen und Siegfried, eine Auseinandersetzung zwischen einem kopfgesteuerten und einem gefühlsgesteuerten Menschen sein soll.
Also Hagen der Kopfgesteuerte, der
genau.
Listige und Siegfried eher so der physische Teutone. Ja.
Der Gefühlsmensch, der sich von seinen impulsiven Gefühlen leiten lässt und dadurch aber auch nicht nur Positives bewirken kann, sondern immer wieder, so haben es die beiden gesagt, immer wieder auch das, was er eigentlich liebt, auch zerstört. Zum Beispiel den Drachen. Also sie scheinen den Drachenkampf ganz neu zu interpretieren. Der Drache ist eines der von ihnen sogenannten alten Wesen, die aus einer früheren Welt übrig geblieben sind. Und diese frühere Welt steht eigentlich auch für das Gefühlsbetonte, das Emotionale. Insofern wären der Drache und Siegfried eigentlich ähnlich. Und trotzdem tötet Siegfried den Drachen, sodass also das Gefühlsbetonte auch sehr ambivalent wohl ist. Und das Gleiche soll wohl für Hagen gelten, der Kopfgesteuerte, der für die Interessen des Wormser Hofes alles tut. Auch das ist ambivalent, zweiwertig. Da treffen gewissermaßen zwei Gegensätze aufeinander, aber die beiden Gegensätze sind in sich auch wieder kompliziert.
Gutes Stichwort. Wir sind jetzt schon relativ tief in die Handlung des Nibelungenliedes eingetaucht. Es gehört zu den ältesten Schriften in deutscher Sprache und ist sehr komplex. Was ist denn Ihrer Ansicht nach die wesentliche Botschaft dieser alten Schrift?
Ich sage jetzt mal das, was ein heutiger professioneller Mediävist.
Ein Mittelalterwissenschaftler, ja.
Mhm. Ein Mittelalterwissenschaftler, genau. Mittelalterliteraturwissenschaftler, Mittelaltergermanist. Was er heute über das Nibelungenlied, wie es damals sein erstes Publikum angesprochen hat, was er darüber denkt. Das Nibelungenlied, so könnte man sagen, erzählt zwei Geschichten. Eine Geschichte stammt aus schon damals für ein damaliges Publikum unvordenklichen alten Zeiten. Es sind Heldensagen, Geschichten. Die Sage von Siegfried, dem Drachentöter, die Sage vom Untergang der Burgunden am Hof des Hunnenkönig Etzel, die Sage von Brünhild, die jenseits des Meeres unbesiegbar auf den größten Helden wartet und so weiter und so weiter. Und die andere Geschichte erzählt etwas, was für ein damaliges Publikum hochmodern war. Es erzählt davon, wie ein hochmoderner, vorbildlicher Hof, Adelshof, an seinen eigenen Normverstößen zugrunde geht. Daran zugrunde geht, dass die eigenen Regeln nicht mehr richtig funktionieren. Man kann dann sagen insgesamt, dass das Nibelungenlied für sein damaliges erstes Publikum eigentlich einen Spiegel präsentiert hat, einen Spiegel, an dem die Regeln, die Werte, die Handlungsmaximen eines Adelshofs in der Realität reflektiert werden an der alten Sagenwelt. Das Aufeinandertreffen eines hochmodernen Hofes und einer alten Sagenwelt führt zum Untergang dieses Hofes, sodass auch da zwei Dinge gebrochen sind. Einmal die alte Sagenwelt ist ambivalent und der moderne Adelshof ebenfalls. Das Aufeinandertreffen von beiden führt dann eben zum Untergang.
Sie haben es eben schon gesagt, es ist ambivalent, es ist ein Spiegel, der immer wieder auch in anderen Zeiten hervorgeholt wurde. Hagen, ja. Ein ambivalenter Charakter, wird aber stets als treu bezeichnet. Und umgekehrt sind auch die Herren Burgunds ihrem Diener gegenüber bis zum Tod verpflichtet. Diese Nibelungentreue ist ein historisch belasteter Begriff. Wir finden ihn etwa sehr prominent bei Hermann Göring. Warum ist der Nibelungenstoff so attraktiv für rechte Vereinnahmung?
Weil wahrscheinlich die Geschichte des Nibelungenliedes sehr leicht und immer wieder missverstanden werden konnte. Und zweitens, weil immer wieder in der Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes nur einzelne, isolierte Punkte herausgegriffen worden sind. Also zum Beispiel für die Zeit, die Sie gerade mit Hermann Göring ansprechen, auch vorher schon, sagen wir mal, die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, das Nibelungenlied im Dienste eines übersteigerten deutschen Nationalismus bis hin in den Nationalsozialismus. Das hat nur funktioniert, indem man einzelne Elemente ganz isoliert herausgegriffen hat, einzelne Elemente, die aber teilweise auch sich selbst widersprechen konnten. Die beiden prominentesten Beispiele, die Dolchstoßlegende.
Oh ja. Siegfried war der Vorwurf dann gegen die SPD für den Verlust des Ersten Weltkriegs. Ja, ich erinnere mich.
Ganz genau, nicht? Das hat man mythisch aufgeladen gewissermaßen. Das passiert immer wieder. So wie damals Siegfried hinterrücks ermordet wurde, so jetzt wurde der Dolch in den Rücken der deutschen Wehrmacht, die eigentlich im Felde, wie man gesagt hat, unbesiegt war, doch zur Kapitulation gebracht hat. Der Mörder Siegfrieds war Hagen. Und in dieser Konstellation ist Hagen sozusagen der Bösewicht, die böse SPD sozusagen. Und in der Nibelungentreue ist Hagen dann der Gute, nicht? Die Treue als ein positiver Wert. Und das bevorzugte Beispiel für diese Nibelungentreue ist Hagen. Hagen und seine Könige.
So, wohlgemerkt, der Diener, ne? Die Könige sind ihrem Diener zur Treue verpflichtet, weswegen Hagen nicht an Kriemhild, wie von ihr gefordert, ausgeliefert wird.
Ja, das ist wechselseitig, beide. Hagen selbst hält die Treue zu seinen Herren und die Herren die Treue zu ihrem Vasallen. Was ich sagen wollte, ist, dass wenn man zwei isolierte Dinge aus dem Nibelungenlied herausnimmt, einmal Mord an Siegfried, das andere Mal Treue zwischen Hagen und seinen Königen und umgekehrt, dann kommt das plötzlich zu einem Widerspruch. Hagen ist einmal der Gute, einmal der Schlechte. Das passt nicht zusammen. Das hat noch nie zusammengepasst. Das passt nur zusammen, wenn man es nicht als irgendetwas Vorbildhaftes nimmt, sondern weil man immer das Ambivalente in jeder dieser Situationen mit sieht, so wie es das Nibelungenlied erzählt. Also die Nibelungentreue im Nibelungenlied selbst ist sie einerseits ein gesellschaftlicher Wert, ein der wichtigste gesellschaftliche Wert, der das Funktionieren einer Gesellschaft garantiert. Aber so, wie die Geschichte verläuft, ist diese Treue dann gleichzeitig auch etwas, was dazu beiträgt, dass alles in den Untergang führt. Das Nibelungenlied wollte diese Treue nicht als etwas positiv Vorbildliches darstellen, sondern das Nibelungenlied führt diese Treue vor als etwas, was gebrochen wird, was fragwürdig wird, was so in seiner Ausschließlichkeit nicht mehr gilt, was eine schwarze Kehrseite gewissermaßen hat. Und wenn diese Nibelungentreue als etwas Vorbildliches im Zusammenhang mit dem deutschen Nationalismus genommen wurde, dann hat man diese Ambivalenz, ja, ich würde sagen, gar nicht wahrgenommen, gar nicht gewusst. Oder man hat das Nibelungenlied nicht richtig verstanden.
Ja, oder sich auf etwas anderes konzentriert. In Ihrer Ringvorlesung haben Sie sich die kinematografische Geschichte, also die Filmgeschichte des Nibelungenstoffes vorgenommen. Inwiefern haben denn Siegfried, Kriemhild, Günther, Hagen und Co. im Kino eine Entwicklung weg vom deutschnationalen Mythos zu, wie Sie sagen, einer Reflexionsfolie des sozialen Wandels in die Gegenwart hineingemacht? Wie sind Sie weggekommen von diesem deutschnationalen Mythos und hingekommen vielleicht zu einem ambivalenteren Bild im Film?
Fritz Lang hat diese Geschichte benutzt und neu erzählt als ein Spiegel für die eigene deutsche Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg, indem er die Geschichte benutzt hat, um zu zeigen, wie eine hochzivilisierte Gesellschaft, in der Nibelungengeschichte war das die Wormser Burgundengesellschaft, in der Realität war das die deutsche Gesellschaft, an eigenen, wie er es gesagt hat, Trieben, menschlichen Trieben zugrunde gegangen ist. Und Fritz Lang hat unter diesen Trieben Verschiedenes verstanden, zum Beispiel Gier oder Wut, Zorn, auch Liebe, durchaus Positives und Negatives. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also in der Bundesrepublik oder in Deutschland unserer Tage, hat man diese Geschichte zunächst einmal als eine reine Abenteuergeschichte erzählt, ohne politische Belastungen, als eine leichte Unterhaltungsform. Dann zum Anfang der 2000er Jahre, das ist ein Zweiteiler von Uli Edel gewesen, hat man diese Geschichte in der Ästhetik und mit Motivik auch des Fantasy-Genres erzählt. Das Fantasy-Genre, was es auch ermöglicht, die Nibelungengeschichte zu entlasten von dem ganzen politischen Ballast. Und wenn ich in dem Podiumsgespräch im Sommer die Regisseure Boss und Stennert richtig verstanden habe, dann benutzen sie das Fantasy-Genre auch dazu, diese Geschichte fern von politisch-nationalistischen Ballaststoffen zu erzählen, eben zum Beispiel frei zu machen, um diese Geschichte zu erzählen als ein Duell, wie sie sagen, zwischen Hagen und Siegfried. Und das heißt, zwischen dem kopfgesteuerten und dem gefühlsgesteuerten Menschen.
Ja, diese Ambivalenz, die können wir da reinlesen. Trotzdem frage ich mich, möchte ich mir diesen Film in einer Region angucken, wo vielleicht ein größerer Hang zu deutsch-nationalen Erzählungen besteht? Sagen wir, würde ich diesen Film in einem Kino in der Lausitz sehen? Wie würde es Ihnen damit gehen? Was denken Sie, wie dieser Film vielleicht auch heute noch vereinnahmt werden könnte?
Das gilt also ganz grundsätzlich ja nicht nur für das Nibelungenlied, dass Kunstprodukte, also Erzählungen, Romane, aber auch Filme, nur sehr bedingt, nur zu einem kleinen Teil das steuern können, die Art steuern können, wie sie wahrgenommen werden. Wenn ich eben gesagt habe, diese Tradition, das Nibelungenlied nationalistisch zu vereinnahmen, war darauf letztendlich angewiesen immer, dass man das Nibelungenlied eigentlich gar nicht richtig kannte. Und diese Gefahr besteht für jedes Kunstwerk, für die Nibelungengeschichte vielleicht in besonderem Maße. Dieser nationalistische Ballast, der klebt dieser Geschichte gewissermaßen an den Füßen. Mhm. Und deswegen ist nie auszuschließen, dass so etwas dann auch missbraucht werden kann. Aber worauf es dann ankommt, ist, dass die Geschichte eben doch auch so erzählt wird, dass sie eigentlich auf anderes zielt. Und mir scheint es bei diesem neuen Film so zu sein, keineswegs will dieser Film diesen neu erwachenden Nationalismus in Deutschland irgendwie bedienen. So wie ich die Drehbuchautoren und Regisseure verstanden haben, zielen sie auf ganz andere Dinge. Ja, man kann niemals ausschließen, falsch verstanden zu werden.
Herr Petersen, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Einschätzung. Und das war der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Christoph Petersen.
Wir haben gesprochen über den Film Hagen, ab sofort in den Kinos, und den Corso-Podcast, den können Sie hören in der kostenfreien Deutschlandfunk-App. Wir sagen tschüss.
Auf Wiedersehen.
Corso. Kunst und Pop.